Die Theorie ist genial. In der Praxis zeigt es sich aber so, dass die Preisunterschiede im Winter deutlich geringer sind als im Sommer. Die Preisstunden, diese günstigen Zeitfenster, auf die man ja hofft, weil man dann sagt, jetzt will ich mein Auto laden, jetzt will ich meinen Speicher laden, jetzt will ich meine Wärmepumpe auf Volllast schalten, die sind fast nicht vorhanden und wenn ja, dann nur wenige Stunden, teilweise nur 1 oder 2 Stunden, auch über Nacht. Morgen zum Beispiel, die Preise für morgen sind den ganzen Tag über fast 40 Cent. Wann soll ich da meinen Speicher laden? Gar nicht. Es geht nicht. Es hat keinen Sinn. Wenn ich dann noch den Wirkungsgradverlust mit hinzurechne, ich brauche ungefähr 15-20% Preisdifferenz, damit sich das überhaupt wirtschaftlich darstellt, kann ich sagen, das kannst du vergessen. Wenn man einfach den Werbeversprechen, ich muss das mal wirklich so sagen, ja, von allen möglichen Firmen, die damit jetzt durch die Lande ziehen und sagen, hey super, du lädst nachts billig und kannst den ganzen Tag über tagsüber gülle, das ist Quatsch.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, wir begrüßen heute hier einen ganz tollen YouTube-Kollegen und zwar Julian Affelt. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Es ist für mich eine Riesenfreude dabei zu sein und vor allem mal bei euch, also ich bin schon lange bei euch dabei, höre euch sehr, sehr gerne, vor allem mal jetzt dabei zu sein, um mal hinter die Kulissen zu gucken. Ist sehr spannend, wie ihr das macht, ja, ganz großartig.
Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor für alle die, die dich noch nicht kennen und zwar du bist Experte für Photovoltaik und Elektromobilität, eigentlich im Hauptberuf Lehrer und bist aber nebenher auch noch Blogger und Do-it-yourself-Batteriebastler.
Ja, na, das ist schon richtig. Also ich versuche irgendwie alle meine Interessen unter einen Hut irgendwie zu bringen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Also hauptberuflich bin ich tatsächlich als Lehrer tätig an einer Grundschule hier im Süden von Berlin. Macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe so viel andere Dinge im Kopf, dass ich eben das teilzeitmäßig mache. Ja, und ansonsten kann ich mit dem Steve zusammen halt unseren YouTube-Kanal gestalten. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Da geht's auch um die Themen Energiewende, Elektromobilität und alles, was so dazugehört.
Kommen wir später drauf zu sprechen, Julian.
Sehr gerne.
Wir haben hier im Podcast neulich mit Herrn Piepenbrink, dem Chef von E3DC, einem Heimspeicherhersteller, gesprochen. Da ging es um heimische Energiemanagementsysteme, darum, wie man sein E-Auto, den Heimspeicher, die PV-Anlage und die Wärmepumpe ganz intelligent mit dynamischen Stromtarifen koppeln kann und damit dann natürlich auch sehr viel Geld, ja, sparen kann. Er hat da mal gesagt, ungefähr 1000 oder 1500 Euro pro Jahr könnte man einsparen, indem man ja die Hälfte des Reststroms, den man noch zubezieht, dann einsparen könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass dieses System zum richtigen Zeitpunkt den billigen Strom einkauft. Und das dachten wir, ehrlich gesagt, funktioniert auch relativ gut, wenn die Strompreise an der Strompreisbörse auch schön stark schwanken, also sehr volatil sich entwickeln. Jetzt sagst du aber in einer E-Mail an uns, die Idee, die Speicher im Winter, wohlgemerkt im Winter, nach dem Preis zu fahren, die funktioniert gar nicht. Insofern, Julian, das musst du kurz erklären.
Ja, also funktionieren tut das technisch schon, aber das bringt eine ganze Menge Probleme mit sich, über die man sich dabei halt im Klaren sein muss. Da wäre zum Beispiel das Problem, da kommen wir sicherlich heute drauf zu sprechen, des Wirkungsgrades der ganzen Kette an Geräten, die ich dazu benutze. Dann, man verliert beim Laden halt einfach Energie, das muss man einfach wissen und das beeinflusst natürlich die Wirtschaftlichkeit. Dann muss man auch wissen, es geht ja nicht nur um sich alleine, sondern diese Verluste, die man hat, die müssen aus dem Netz kommen. Das heißt, eigentlich steigern wir damit den Energieverbrauch aufgrund eben dieser Verluste. Man bräuchte wahrscheinlich auch einen sehr großen Speicher, da kommen wir vielleicht auch heute zu sprechen, um sich mal so mehrere Tage quasi unabhängig vom teuren Netzstrom zu machen. Und das alles sind so Dinge, über die wir sicherlich heute reden und die machen es in der Praxis, ich habe es erlebt, wir werden darüber reden, deutlich schwieriger, als es man sich das vielleicht so vorstellt.
Ja, du hast uns auch geschrieben, mir explodieren die Heizkosten und auch die Kosten für das Laden der beiden E-Autos. Erklär uns das nochmal genauer. Woran liegt das denn?
Also zu diesem Problem des Wirkungsgrades, das ist ja jetzt so eine sehr abstrakte Geschichte, kommen natürlich die hohen Börsenstrompreise, insbesondere im Winter. Im Winter ist es ja so, das wissen alle, die eine PV-Anlage betreiben, da fällt halt die Sonnenkraft einfach mal aus, mehr oder weniger. Und auch bei der Windkraft haben wir ja so auch diese sogenannte Dunkelflaute sehr häufig. Die war auch in diesem Jahr und ist auch in diesem Jahr sehr ausgeprägt. Das heißt, da legt auch der Wind gerne mal mehrere Tage oder sogar 2 bis 3 Wochen eine Pause ein. So, und was passiert jetzt? Wo kommt der Strom her? Er muss ja erzeugt werden. Er kommt aus fossilen Energien und die sind teuer und die werden teurer. Und damit ist man dann im Winter im Prinzip diesen teuren Börsenstrompreisen, sage ich mal, ausgeliefert und muss sich mit Preisen rumschlagen. Die liegen gerne mal so um die 40 Cent und mehr pro Tag. Und so viel kann ich meistens nachts einfach gar nicht irgendwie günstig laden, um das wieder auszugleichen. Von daher, wer auf einen dynamischen Strompreis setzt, der für den gibt es kein Entkommen. Wer also A sagt, sprich, ach, ich freue mich über günstige Preise, der muss auch die teuren Preise im Kauf nehmen. Und im Winter haben wir halt so eine spezielle Situation, fast nur hohe Preise zu haben.
Das klären wir alles gleich. Wir gucken auch gleich nochmal auf den Börsenstrompreis. Und vor allem, wir bringen mal in Erfahrung, wie du dich jetzt entschieden hast, ob du tatsächlich noch beibehältst diese dynamischen Stromtarife oder ob du dich für eine Alternative entschieden hast. Jetzt aber nochmal von vorn. Wir kennen eure Videos ganz toll von dem Kanal Steve und Julian. Schöne Grüße gehen nochmal raus an Steve Dumke. Ganz, ganz toll, was ihr beide da zusammen macht. Er ist übrigens auch Träger der goldenen Batterie. Insofern auch prädestiniert, hier im Geladen-Podcast mal aufzutreten. Liebe Hörer, hören und schauen Sie gerne mal bei diesem Kanal von Julian und Steve dort rein. Die beiden sind echte E-Auto-Pioniere, liefern erstklassige Beiträge zur Elektromobilität, zur Energie- und Verkehrswende. Und außerdem engagieren sich die beiden gegenüber Gemeinden, Kommunen und Verbänden für eine alltagstaugliche Nutzbarkeit der Elektromobilität. Den Link finden Sie wie immer unter unserem Podcast. Allerwärmste Empfehlung von uns.
Danke dafür.
Ja, jetzt gibst du uns ja heute Einblicke so in dein Eigenheim und deine ganze Systeme, die du da aufgebaut hast. Jetzt sitzen wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuschauer da zu Hause vorm Bildschirm oder vor dem Handy und hören uns zu und fragen sich, ja, was sind das denn jetzt einzeln für Dinge, die er da sich zusammengebaut hat? Ist das vielleicht so ähnlich wie bei mir? Kann man das irgendwie vielleicht vergleichen? Also vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, wie sieht denn so dein Setup zu Hause aus und auch wie ist das vielleicht dimensioniert? Also wie groß ist dein Haus? Und vielleicht auch, welche Stromkosten hast du so pro Jahr, solche Dinge mal, damit man mal so eine Vergleichbarkeit hat.
Also es ist eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Es ist eigentlich fast eine Blaupause für das, was sich vielleicht viele jetzt so nach und nach zulegen oder schon zugelegt haben. Also wir wohnen hier, ihr seht, ich sitze hier gerade unten in meinem Arbeitszimmer in einem jetzt etwas über 20 Jahre alten Reihenendhaus. Wir haben 100 Quadratmeter beheizte Wohnfläche. Wir heizen unser Haus so auf roundabout 20 Grad in den Räumen, in denen wir uns halt viel aufhalten. Wahrscheinlich so, wie das die meisten tun. Die anderen Räume sind ein bisschen kühler. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Wir haben eine PV-Anlage, die ist so ein bisschen verteilt auf vordere Seite des Daches, hintere Seite des Daches und noch ein bisschen was tatsächlich auf dem Gartenhaus. Das sind so roundabout 5 Kilowatt Peak, die wir da haben, nicht ganz. Und ich habe jetzt auch seit ungefähr 5 Jahren einen etwa 10 Kilowattstunden fassenden Stromspeicher dazu. Wir haben damals ziemlich gleichzeitig, also auch vor etwa 5 Jahren, unsere alte Gastherme auf eine Luftwärmepumpe umgebaut. Dann haben wir halt noch eine Wallbox für unsere beiden E-Autos. Wir haben im Moment noch 2 E-Autos. Und das ist es im Grunde schon. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Und deswegen denke ich, das ist vergleichbar mit vielen anderen Häusern, groß, klein, wie auch immer. Aber letztlich keine Zauberei.
Und welches Energiemanagementsystem nutzt du da? Also jetzt mal diese Plattform, die wir mit Herrn Piekenbrink besprochen haben. Welche Plattform hast du da so seit Jahren im Gebrauch?
Tatsächlich nutze ich ein Energiemanagement auch noch gar nicht so lange. Wir nutzen so ein cloud-basiertes Energiesystem, was aus Deutschland in Deutschland entwickelt wurde und was auch stetig weiterentwickelt wird, was ich auch sehr, sehr gut finde. Das nutze ich aber tatsächlich hauptsächlich, um das PV-Überschussladen im Sommer zu realisieren. Das ist tatsächlich der Hauptzweck und es gibt mir auch die Möglichkeit zu verhindern, dass beim Laden des Autos die Batterie nicht entladen wird. Das ist ja auch so ein Problem bei vielen Systemen, dass man dann plötzlich das Auto ansteckt, es wird mit Überschuss angefangen zu laden und man passt nicht auf und dann zieht sich natürlich die Batterie über Nacht leer. Das sind so die beiden Hauptdinge. Die Wärmepumpe, da kommen wir vielleicht noch drauf, hat eine eigene Steuerung und im Prinzip ist es auch das schon. Man kann das auch ohne Heimmanagementsystem lösen. Viele Wallboxen können das ja mit einem eigenen Controller, aber da ich so unterschiedliche Geräte habe, die nicht von einem Hersteller kommen, hilft dieses cloud-basierte System, diese Geräte miteinander reden zu lassen. Also es ist definitiv nichts Außergewöhnliches. Man könnte fast sagen, das ist so, wie sagt man so schön, out of the shelf. Also man nimmt sich das, man abonniert das, man schmeißt seine Geräte rein, stellt ein paar Parameter ein und dann war es das schon. Ich würde mal fast sagen, das kann eigentlich jeder.
Willst du den Namen kurz nennen?
Ja, wir nutzen Clever PV.
Kommen wir mal zu den dynamischen Stromtarifen. Was hast du denn da bisher genutzt und welche Preise wurden denn da so zeitlich dargestellt? Also war das stündlich oder viertelstündlich?
Genau, also wir nutzen Tibber, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Aber es gibt ja auch jetzt viele andere und es kommen auch viele andere dazu. Und letztlich ist es ja so, dass die mehr oder weniger alle das Gleiche machen. Die bilden den Börsenstrompreis ab vom sogenannten Day-Ahead-Markt. Das heißt, die kaufen nicht langfristig im Voraus ein, sondern die sagen, was kostet der Strom jetzt, was kostet er jetzt, was kostet er jetzt. Wir machen eine stündliche Abrechnung. Das ist eigentlich alles. Und dann kommt noch eine kleine Gebühr dazu. Die ist bei den Anbietern halt so irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Wir sind ja in Brandenburg, weil du die Preise angesprochen hast, Daniel. Wir sind ja in Brandenburg in einem Bundesland mit sehr hohen Netzgebühren. Das heißt, die werden zwar jetzt ein kleines bisschen abgesenkt, aber das ist schon wieder fast durch andere Bestandteile wieder aufgefressen. Also es ist so, dass die Preise bei uns inklusive aller Preisbestandteile, die ja immer dazukommen zum reinen Börsenstrompreis, also Mehrwertsteuer, Umlagen und so weiter, die pendeln im Sommer, sage ich mal, so zwischen 20 und 25 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich, wenn man sich so einen Preisvergleich anguckt, schon sehr attraktiv. Vor allem auch mit einer relativ geringen Grundgebühr. Das ist auch für PV-Leute wichtig, weil die ja im Sommer eigentlich keinen Strom zukaufen müssen. Aber, und jetzt kommt halt die Problematik, im Winter haben wir fast doppelt so hohe Preise. Das heißt also, wir bewegen uns zum Beispiel jetzt in diesem Winter, das ist für mich jetzt so die Zeit ab Anfang November, mit Preisen, die liegen teilweise sogar über 1 Euro pro Kilowattstunde und im Durchschnitt so ja zwischen 35 und 45 Cent pro Kilowattstunde. Und es gibt, und das ist so ein Punkt, der, als ich euren Podcast mit Herrn Piepenbrink gehört habe und da so von so starken Schwankungen gesprochen wurde, ich sage, das kann ich nicht beobachten. Zumindest bei uns nicht. Ja, das mag in anderen Netzgebieten vielleicht ein bisschen anders sein, aber als PV-Nutzer, ich habe es gesagt, ist man auf die Preise im Winter des Netzes angewiesen, wenn man sowas nutzt. Und dann muss man mit hohen Preisen hantieren.
Jetzt weiß ich ja, dass du auch nicht davor zurückschreckst, deine Wärmepumpe irgendwo volatil oder ich sag mal dynamisch einzusetzen. Die andere Alternative, jetzt weg von den dynamischen Strompreisen zu gehen, wäre ja irgendwie die Lastverschiebung präsenter zu installieren. Also einen größeren Speicher beispielsweise irgendwie zu kaufen. Ich glaube, die E-Autos kann man dafür noch nicht nutzen, aber grundsätzlich wäre das doch eine Alternative, oder?
Ja, also da habe ich ein bisschen Glück. Als wir uns damals nach einer Wärmepumpe umgeschaut haben, haben wir uns alle Hersteller ziemlich genau angeguckt, was die so können und was die nicht können. Und der Hersteller unserer Wärmepumpe, die kommt von einem schwedischen Hersteller, hatte damals schon in der Firmware die Nutzung von dynamischen Strompreisen integriert. Als ich also meinen Wärmepumpenzähler rausgeschmissen habe, ich habe das auf dem Kanal, könnt ihr euch das angucken, und die Zuhörer und Zuschauer natürlich auch ein bisschen darüber berichtet, brauchte ich in der Wärmepumpe tatsächlich nur eine Option zu aktivieren. Und die Wärmepumpe liest sich den Strom, genauso wie dieser dynamische Stromanbieter das macht, 24 Stunden im Voraus, und hebt und senkt die Heizkurve und damit die Kompressor, also das, was am meisten Strom verbraucht bei einer Wärmepumpe, automatisch senkt er das rauf und runter, so wie der Strompreis ist. Und so kommt jeden Tag ein bisschen Stromersparnis hinzu. Wir haben im Haus eine ganz geringe Schwankung der Temperaturen, die liegt so bei maximal 1 Grad. Sprich also, wenn der Strompreis sehr teuer ist, dann geht der Temperatur im Wohnzimmer mal auf 19,5 Grad oder 19,3 Grad runter, wenn es längere Zeit ist. Aber wenn es dann zum Beispiel über Nacht mal günstig war, dann kommt man morgens, wenn man aufsteht, ins Wohnzimmer und es sind fast 21 Grad. Das heißt also, das System macht das automatisch. Das ist natürlich eine Luxussituation. Und nicht alle Wärmepumpen machen das so. Viele andere Hersteller haben das nicht integriert in der Wärmepumpe. Da gibt's vielleicht eine Steuerung über diesen sogenannten SG-Ready-Kontakt. Das ist aber mehr so ein An-Aus. Bei uns läuft sie eigentlich kontinuierlich durch, aber man sieht halt, wie die Kompressordrehzahl sich nach den Preisen ausrichtet. Und das ist schon ziemlich clever und intelligent gelöst und war auch einer der Ausschlagpunkte zu sagen, ich probiere es mal ohne speziellen Wärmepumpenzähler.
Könntest du vielleicht nochmal für alle die sich mit den dynamischen Strompreisen nicht so auskennen, nochmal auf diese Preisschwankungen an der Strombörse eingehen? Also wann ist es besonders teuer, wann ist es besonders günstig? Gibt es da irgendwelche Durchschnittswerte? Wie sieht denn das aus?
Ja, ist eigentlich, jeder Haushalt hat ja mehr oder weniger seinen Standardlast. Ja? Also das heißt, in den meisten Fällen ist es genauso wie im Standard-Lastprofil, was die Netzbetreiber nutzen. Man hat hohe Strompreise, wenn alle Leute morgens aufstehen. Und man hat hohe Strompreise, wenn die meisten Haushalte vielleicht abends, sprich so 17, 18, 19 Uhr im Essen kochen. So ganz klassisch. Ja. Natürlich ist mir bewusst, dass bei vielen Haushalten es einen ganz anderen Tagesrhythmus gibt, aber genauso bilden sich auch die Preise beim dynamischen Strompreis ab. Das heißt, ich habe in der Regel nachts zwischen 0 und 5 Uhr die niedrigsten Preise. Im Sommer über die Mittagszeit brechen die Preise extrem ein. PV-Einspeisung ohne Ende und habe aber zum Beispiel jetzt im Winter eben gerade morgens und abends teilweise, insbesondere abends, mit wirklich brutalen Preisen zu kämpfen. Und die muss ich irgendwie versuchen auszugleichen und das ist nicht so einfach, fast unmöglich.
Das verstehe ich schon. Mich wundert das trotzdem so ein bisschen, weil wir haben ja eben nicht nur sehr starke Unterschiede zwischen Winter und Sommer, zwischen Werktag und Wochenende, sondern eben auch nachts und tagsüber. Insofern, wenn wir diesen Doppelhöcker 8 und 17 Uhr kennen, dann könnte doch auch dein Heimspeicher im Prinzip jeden Tag zu den Zeiten dann ausspeichern und jeden Tag in der Nacht sich vollsaugen. Also ich finde es nicht ganz verstanden, weil im Prinzip ist es in der Theorie doch einfach nur genial.
Ja, die Theorie ist genial. In der Praxis zeigt es sich aber so, dass die Preisunterschiede im Winter deutlich geringer sind als im Sommer. In diesem Winter, also sprich seit Anfang November, ab so Mitte Oktober, Anfang November, beobachte ich, dass die Preisdifferenzen deutlich geringer sind. Die Preisstunden, diese günstigen Zeitfenster, auf die man ja hofft, weil man dann sagt, jetzt will ich mein Auto laden, jetzt will ich meinen Speicher laden, jetzt will ich meine Wärmepumpe auf Volllast schalten, die sind fast nicht vorhanden. Und wenn ja, dann nur wenige Stunden, teilweise nur 1 oder 2 Stunden, auch über Nacht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir zeichnen ja heute auf am 9.12. Und morgen zum Beispiel, die Preise für morgen sind den ganzen Tag über fast 40 Cent. Wann soll ich da meinen Speicher laden? Gar nicht. Es geht nicht. Es hat keinen Sinn. Wenn ich dann noch den Wirkungsgradverlust mit hinzurechne, ich brauche ungefähr 15-20% Preisdifferenz, damit sich das überhaupt wirtschaftlich darstellt, kann ich sagen, das kannst du vergessen. Ja, heute Nacht zum Beispiel konnte ich mal für 2 Stunden für 25 Cent laden. Aber wer eine Wärmepumpe hat, der weiß, so eine Wärmepumpe braucht, wenn man draußen so um die 0 Grad hat. Bei uns sind es so 7-8 Kilowattstunden, die Wärmepumpe tagsüber. Das ist mittags aufgebraucht, weil ich habe ja auch noch Hausverbrauch und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, dass ich diese großen Preisdifferenzen, von denen auch Herr Piepenbrock gesprochen hat, im Winter einfach, die sind zu klein und sie sind zu kurz. Und man ist insgesamt auf einem höheren Preisniveau, denn wir wissen das ja alle, die fossilen Energien, die müssen im Winter aushelfen, das ist klar. Wir wissen auch, Merit-Order-Effekt haben wir auch während der Ukraine, da haben mich alle gelernt, was es heißt, nämlich das teuerste Kraftwerk setzt den Preis. Und Gas ist teuer und Gas wird teurer. Und dann kann sich eigentlich jeder ausrechnen, was im Winter in Zukunft mit den Preisen passieren wird.
Jetzt aber trotzdem nochmal die Frage, kein einziger Gedanke daran verschwendet, sich irgendwie einen größeren Speicher, vielleicht mal wirklich so 20-30 Kilowattstunden irgendwo hinzustellen, weil das würde dann eben diese Luft irgendwie doch nochmal geben, dass man ja nicht dann irgendwie einatmet, wenn es ja 40, 50 oder noch weiter höhere Preise dann an der Börse.
Ja. Naja, da ist man ja im Prinzip im Sommer wie im Winter immer vor dieser Problematik, wie groß ist der optimale Speicher? Denn es ist verlockend zu sagen, da kaufe ich mir einen großen Speicher, 30, 40, 50 Kilowattstunden und knall mir den dann mal voll. Da muss man ja erstmal überlegen, wenn ich 2 oder 3 Stunden Zeit habe, so einen Speicher zu laden, mit was für einer Ladeleistung ich da rangehen muss. Da bin ich gerne mit 20, 25 kW dabei, um den in der Zeit voll zu kriegen. Da muss man erstmal das richtige System dafür haben und eine Freigabe vom Netzbetreiber, mit solchen Lasten ans Netz zu gehen. Und dann kommt hinzu, selbst wenn ich das alles hätte, hat mich das Ding wahnsinnig viel Geld gekostet und soll sich rechnen. Im Sommer steht dieser Riesenspeicher aber praktisch sinnlos rum, weil den kriege ich im Sommer gar nicht leer, weil im Prinzip die Sonne ist untergegangen, da geht sie schon wieder auf. Ja. Also ich kann das drehen und wenden, wie ich will. Ich kriege das nicht ausgemittelt. Ja, dazu sind einfach die Zeiten, in denen der Preis günstig ist, zu kurz und die Zeiten, in denen der Preis hoch ist, viel zu lang und der Verbrauch im Winter deutlich höher als im Sommer. Die Wärmepumpe läuft. Ja, also ich meine, die kann ich ja nicht abschalten. Da sind ja gerne noch mal das Gleiche oder das Doppelte von dem, was ich an Haushaltsverbrauch habe. Dann noch das Auto dazu. Ja, einmal Autoladen sind je nach Fahrzeug 30, 50, 60 Kilowattstunden. Ich habe gar nicht den Platz, mir so einen Speicher reinzustellen. Also das wird sich wirtschaftlich nicht abbilden. Es klingt verlockend, aber es wird sich wirtschaftlich in keinstem Fall abbilden.
Jetzt willst du aus den genannten Gründen weg von diesen dynamischen Tarifen. Was ist denn jetzt dein Alternativplan?
Also wir hatten, das muss man vielleicht dazu sagen, ihr habt es auch vielleicht schon rausgehört, die Zuschauer auch, wir hatten ja am Anfang auch schon einen separaten Zähler für die Wärmepumpe und zwar nach dem alten Modell, nämlich mit diesen starren Abschaltzeiten. Das heißt, da ging die Wärmepumpe vom Netzbetreiber mit Zeitschaltuhr gesteuert, so war das früher immer, auch wer vielleicht noch eine Nachtspeicherheizung hat, der kennt das, ne? Da geht das dann eben abends an und tagsüber aus. Und diese starren Abschaltzeiten, die jeder Netzbetreiber separat festlegt, waren bei uns 1,5 Stunden vormittags, 1,5 Stunden nachmittags, ungefähr in diesen Hochlastzeiten. Jetzt ist es so, dass auch die Bundesregierung erkannt hat, dass diese starren Abschaltzeiten keinen Sinn mehr ergeben in Zeiten volatiler erneuerbarer Energien. Es macht keinen Sinn, die Wärmepumpe abzuschalten, wenn der Wind aufkommt oder die Sonne rauskommt. Also geht man weg davon und hat neue Modelle, über die wir vielleicht noch reden, auch eingeführt. So, und meine Idee ist jetzt ganz einfach. Ich lasse mir also, und das kommt tatsächlich morgen, wieder einen Wärmepumpenzähler, also einen Heizstromzähler einbauen, aber diesmal nach diesem neuen Modell. Da gibt es keine Abschaltzeiten mehr, sondern da wird es ein bisschen anders, intelligenter geregelt. Und dann kann ich darauf wieder einen normalen Heizstromtarif buchen. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Die Heizstromanbieter, sage ich mal, die können ganz anders einkaufen. Die kaufen zum Teil Jahre im Voraus den Strom ein und können dann, und nicht taggenau an der Börse. Das wäre so, als wenn, was weiß ich, vielleicht macht das irgendein Discounter oder ein Supermarktbetreiber, der sagt, ich kaufe mir auf 10 Jahre im Voraus Äpfel ein. Dann kriegt er natürlich einen ganz anderen Preis und kann den auch an den Kunden weitergeben, als wenn der sagt, ich kaufe zum Tagespreis ein. Und ich habe mir die Heizstromtarife angeguckt, die ich jetzt buchen kann. Die sind attraktiv und für mich werde ich auf jeden Fall die Wärmepumpe und auch meine Wallbox aus diesem dynamischen Tarif rausnehmen und in diesen normalen Tarif wieder reinsetzen, denn ich brauche den Strom, wie gesagt, hauptsächlich im Winter, dann ist er teuer und das ist im Moment ein Minusgeschäft.
Wir kommen gleich auf diese Paragraph 14a des Energiewirtschaftsgesetzes Modul 1 bis 3 mal zu sprechen. Kannst du gerne vorstellen. Jetzt erinnere ich mich aber gerade zurück an einen Podcast vor 1,5 Jahren. Am 6.3.23 warst du bei den Kollegen vom Handelsblatt Green Energy Podcast zu Besuch. Stell das gerne nochmal vor, dieses System. Du hattest damals deinem Energieversorger erlaubt, die Wärmepumpe zu bestimmten Tageszeiten zu dimmen. Und ja, im Prinzip bist du dann eine ganze Zeit lang damit sehr, sehr gut gefahren. Konntest, ich glaube, 90 Euro pro Jahr, glaube ich, in diese Richtung irgendwie dann diese Netzentgelte einsparen. Kannst du das bitte nochmal vorstellen?
Ja, also mit dem Dimmen, was jetzt kommt, hatte das damals überhaupt nichts zu tun, sondern wie ich schon angesprochen habe, das war das alte Modell. Man baut einen separaten Zähler, zum Beispiel für die Wärmepumpe oder eben für die E-Heizung oder was auch immer oder auch für eine Wallbox und erlaubt aber dem Netzbetreiber zu bestimmten Zeiten die Stromversorgung zu unterbrechen. Und als Dankeschön für diese immer festen, starren Unterbrechungszeiten gab es einen Erlass oder eine Reduzierung der Netzentgelte und so sind diese Tarife günstiger. Ich denke, dass ganz viele von euren Zuhörern das Modell kennen. Ja, also wir hatten früher Hoch- und Niedrigpreistarife und eben diese festen Abschaltzeittarife. Die habe ich genutzt. Ich wollte davon weg, weil ich gemerkt habe, dass dieses feste Abschalten Komforteinbußen bei uns bringt. Unser Haus ist gut wärmegedämmt, aber sicherlich nicht so perfekt wie neue Häuser. Das heißt, selbst in diesen 90 Minuten Abschaltung, wenn du draußen minus 12 Grad hast und du willst nach dem Essen mal lüften, hat meine Frau gefragt, warum sind die Heizkörper kalt? Und ich so, na, es dauert noch eine Stunde, bis die wieder warm werden. Und dann ist es ja so, dann ist ja in der Zeit auch das Heizwasser abgekühlt und dann fängt die Wärmepumpe danach an und rennt los wie verrückt, muss erstmal wieder alles aufheizen. Und das hat dazu geführt, und das habe ich jetzt beobachten können, dass die deutlich weniger effizient gearbeitet hat. Das ist so wie auf der Autobahn, ne? Vollgas bremsen, Vollgas bremsen. Und meine Hoffnung war ja eben, es ohne diesen Wärmepumpenzähler intelligenter hinzukriegen. Also das alte Modell, was ich damals vorgestellt habe, war eben die Möglichkeit, mit diesen abschaltbaren Zählern günstiger an Strom für die Wärmepumpe fürs E-Auto zu kommen. Aber es hatte eben auch Nachteile. Man lernt ja in seinem Leben kräftig dazu.
Jetzt haben wir noch eine Frage von einem Hörer, der hat sich gefragt, ob die Wärmepumpe nicht auch darunter leidet in Form von Lebenszeit, wenn sie irgendwie dauernd runter hochgefahren wird, abgeschaltet im schlechtesten Fall, angeschaltet, abgeschaltet wird. Weißt du da irgendwas drüber, über die Lebenszeit dieser Wärmepumpen?
Also die Hersteller sagen, das geht in Ordnung. Aber es hat, glaube ich, eher was mit der Effizienz zu tun und dass eine Wärmepumpe einfach vielleicht ein bisschen anders als eine Gasheizung, die will einfach durchlaufen. Die will laufen und laufen und laufen, stundenlang hintereinander weg, immer so, ne, dass es gerade so der Wärmeverlust wieder ausgeglichen wird. Und dann laufen die am effizientesten. Und da passt so ein Modell mit starren Abschaltzeiten einfach nicht rein. Ich muss aber an der Stelle vielleicht noch hinzufügen, weil sich vielleicht viele Zuhörer, Zuschauer jetzt wundern, wir haben keinen Heizpufferspeicher. Der passt in unseren Heizungsraum nicht rein. Wenn man einen Heizpuffer hat, kann man ja diese Abschaltzeiten überspringen. Aber insgesamt gilt für eine Wärmepumpe, sie will durchlaufen. Ob jetzt das starre An- und Abschalten der Wärmepumpe schadet, muss nachher letztlich der Hersteller freigeben oder nicht. Ich glaube nicht, dass das ein ganz großes Problem ist. Es ist eher ein Effizienzproblem.
Stell uns doch gerne mal diese neuen Module 1 bis 3 des Paragraphen 14a vor, was wir vorhin angesprochen haben.
Genau, also dieser ominöse und viel berichtete Paragraph 14a aus dem Energiewirtschaftsgesetz hat auch schon früher geregelt, wann und für welche Verbraucher gibt es vergünstigten Strom. Und das waren früher hauptsächlich Wärmepumpen, Elektroheizungen und Elektrowarmwasserboiler. Nur die durften an einen solchen Zähler angeschlossen werden. Keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, kein Kühlschrank, nichts mit Stecker, sondern fest angeschlossene Geräte und genau definiert. Das ist im Prinzip jetzt auch noch so, aber es ist eben reformiert worden an die neuen Bedingungen der Energiewende. Ich habe schon gesagt, es macht keinen Sinn, Verbraucher abzuschalten, wenn die Sonne rauskommt. Als sogenannte steuerbare Verbraucher, die davon profitieren können, sind es Wärmepumpen, Klimaanlagen, Ladeeinrichtungen für Elektroautos, sprich Wallboxen und Speicher. So, und wenn man eins von diesen vier Geräteklassen hat oder mehrere, dann darf man diese neuen Module nutzen und die bieten unterschiedliche Arten der Rückvergütung. Zum Beispiel im Modul 1 bekommt man eine pauschale Rückvergütung von ungefähr 180 Euro pro Jahr. Jetzt kriegt man die aber nicht geschenkt, sondern man kriegt Geld und gibt dem Netzbetreiber aber dafür die Erlaubnis, steuernd in diesen Verbraucher einzugreifen, ihn aber nicht abzuschalten, was ja Herr Altmaier damals wollte, die sogenannte Spitzenkappung, sondern zu sagen, der wird gedimmt. Eine Wallbox lädt dann eben vielleicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde nicht mit 11, sondern mit 4,2 kW. Jetzt muss man auch als Wärmepumpenbesitzer aber keine Angst haben, im Kalten zu sitzen, weil die meisten Wärmepumpen gar nicht mehr als 4 kW aus dem Netz aufnehmen. Ja, die nehmen, also unsere zum Beispiel, die nimmt maximal 1,5 kW aus dem Netz auf und macht eben ihre 6 kW Wärme da draus. Also das würde mich überhaupt nicht stören. Ich freue mich aber über die Rückvergütung. Und dann gibt es noch ein zweites Modell, da wird nach Kilowattstunde abgerechnet. Da kriegt man 60% auf die Netzgebühren zurückvergütet. Und in dem neuen Modell 3, was im April nächstes Jahr kommt, kommen noch variable Netzgebühren dazu. Also das macht noch ein bisschen mehr, gibt ein bisschen mehr Spielraum für günstigere Preise. Und jetzt muss sich aber jeder, der das nutzen will, genau überlegen, welches Modul ist für meine Anwendung zu Hause die richtige. Habe ich nur eine Wallbox, wird zum Beispiel das Modul 1 empfohlen. Pauschale Rückvergütung, Thema erledigt, ganz einfach. Braucht keinen Extrazähler. Hat man eine Wärmepumpe und vielleicht eine Wallbox, ist vielleicht das Modul 2 mit der Kilowatt-basierten Rückvergütung besser. Man braucht aber einen zweiten Zähler dazu, der kostet ja auch Geld, ne? Das sind also diese neuen Modelle, die an diese Energiewende angepasst sind. Ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung, die man da gefunden hat. Und jeder kann sich jetzt genau das Modell rauspicken, was er braucht. Und wichtig, vielleicht noch ganz kurz, man ist also den Haushaltsstrompreisen nicht komplett ausgeliefert. Das war ja auch ein Teil meiner Idee. Sondern man bekommt ja auch Geld zurück, ne? Und von daher kann man da schon sich das richtige Modul aussuchen, um seine Wärmepumpe oder seine Wallbox günstiger zu betreiben.
Super spannend alles zu hören, dass das auch eine politische Komponente hat. Das wusste ich jetzt gar nicht.
Ja, das war hart umkämpft. Es war sehr, sehr hart umkämpft. Zum Beispiel wollte Herr Altmaier diese Spitzenkappung, aber da haben zum Beispiel dann der BDEW hat gesagt, auf gar keinen Fall, weil wenn die Leute hören, hey, mir wird die Wallbox abgeschaltet von außen, dann will ich so ein E-Auto nicht haben. Vielleicht kann ich nicht laden, wenn ich es brauche. Ja? Und deswegen war das so politisch umkämpft, muss man schon fast sagen. Die jetzige Lösung halte ich für sehr sinnvoll.
Bist du dir denn so sicher, dass wenn im April spätestens dann mal die dynamischen Netzentgelte kommen, speziell ihr in Brandenburg habt ja sehr, sehr hohe Netzentgelte immer noch, obwohl wir auch mit Klaus Müller darüber gesprochen haben, dass das in Zukunft ein bisschen sich auskompensieren soll. Bist du dir sicher, dass das nicht trotzdem der Gamechanger für dynamische Stromtarife dann im Winter auch sein könnte?
das kann Bewegung in diesen Markt bringen, weil es einfach noch mehr Spielmöglichkeiten gibt, sage ich mal. Also Varianzmöglichkeiten gibt, mehr darauf zu hoffen, wann wird denn jetzt mal der Netzentgelt günstiger. Was ich ein bisschen als Problem sehe, ist, wir gehen ja in eine Elektrifizierung der Haushalte rein. Ja, also wir elektrifizieren unsere Heizung, wir elektrifizieren unsere Mobilität, der Rest ist sowieso schon elektrisch. Das heißt, die Stromnachfrage, die Netzbelastung wird insgesamt zunehmen. Wann und ob die Netzbetreiber jetzt irgendwie noch sagen können, zu der Zeit ist die Netzbelastung geringer und in der Zeit ist sie höher, das wird man sehen. Herr Piepenbrink hat es ja, oder ihr habt es ja auch angesprochen mit ihm, wenn viele diese Systeme nutzen, na, dann verliert sich wieder der Sinn dahinter. Wenn alle zur gleichen Zeit ihr Auto laden und gleichzeitig ihren Hausspeicher aufladen und gleichzeitig die Wärmepumpe laufen lassen und gleichzeitig die Spülmaschine, hat man plötzlich eine Last, die ist höher als tagsüber. Wo soll dann der Netzbetreiber da günstige Netzgebühren irgendwie realisieren? Ja? Also ich bin dann ein bisschen skeptisch, aber bleibe natürlich interessiert und wachsam da dran und werde das beobachten.
Du hast vorhin schon mal ganz kurz die Verluste bei deinem Heimspeicher beim Ein- und Ausspeichern angesprochen. Nimm uns da bitte mal mit in dieses Experiment. Was waren denn deine Erkenntnisse? Du hast das ja mal durchgemessen.
Also ich habe bisher eigentlich immer nur so die Datenblätter mir angeguckt, aber ich wollte es dann mal ganz genau wissen. Also man muss, glaube ich, sich mal Folgendes vorstellen. Ich hole mir Strom aus dem Netz, dann geht der Strom erstmal durch irgendein Ladegerät, das ist meistens im Wechselrichter eingebaut. Ja, der macht also aus dem Wechselstrom aus dem Netz den Gleichstrom für die Batterie. Da treten schon mal Verluste auf. Bei jeder Energiewandlung treten Verluste auf. Dann geht der Gleichstrom in die Batterie, da treten auch Verluste auf. Keine Zelle kann mit 100% effizient geladen werden. Zum Beispiel durch Wärmeentwicklung, durch die Leitungen da drin, durch die Elektronik, die auch noch Strom verbraucht. Jetzt habe ich meine Kilowattstunde aus dem Netz geholt und davon kommen ungefähr 0,9 Kilowattstunden tatsächlich auf Zellbasis an. Da sind 10% schon mal weg. Ich habe das auch bei mir mal in einem Video gezeigt. Es ist tatsächlich so. Und dann mache ich den ganzen Prozess wieder rückgängig, habe also nachts geladen und hole mir das wieder zurück, also wieder raus aus der Batterie, wieder durch den Wechselrichter, nochmal zweimal Verluste. Und du kannst die Literatur rauf und runter lesen. Ihr kennt dich da mit Batterien noch besser aus als ich. Du kommst immer auf allen Informationen, die man bekommt, auf 15-20% Verluste, teilweise sogar noch höher. Naja, und wenn ich jetzt nachts für 20 Cent lade, und eine Stunde später fange ich an, den Strom wieder rauszuholen. Dann kostet der Strom vielleicht 22 Cent. Da muss ich aber wissen, die Kilowattstunde, die aus meiner Batterie kommt, kostet mich jetzt 24 Cent wegen der Ladeverluste. Dann mache ich einen Verlust. Und das muss ein Managementsystem ganz genau wissen. Wie hoch sind die Verluste? Wann lohnt es sich zu laden und wann lohnt es sich zu entladen? Das System muss vielleicht sogar so programmiert werden, dass es sagt, um den maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu bringen, darf der nachts geladene Strom nur zur teuersten Stunde wieder entladen werden, um die größte Differenz zu kriegen. Alles dazwischen kann eventuell zu Verlusten führen. Wenn man das nicht beachtet, wenn man einfach den Werbeversprechen, ich muss das mal wirklich so sagen, ja, von allen möglichen Firmen, die damit jetzt durch die Lande ziehen und sagen, hey, super, du lädst nachts billig und kannst den ganzen Tag über tagsüber, das ist Quatsch, ja. Von der Menge her, wie schnell kann ich einspeichern und von der Wirtschaftlichkeit her. Das kann funktionieren, der Gap muss groß sein und das System muss sehr intelligent sein und genau wissen, wann dieser geladene Strom am besten eingesetzt wird. Und dann kommt das Leben dazwischen. Ich habe vielleicht gedacht, dass ich mir abends eine Pizza in den Ofen schiebe, aber jetzt werde ich vom Freund eingeladen. Dann habe ich meinen Speicher mit dem Strom voll. Am nächsten Tag ist er wieder billig. Also versteht ihr, da kommt so viel Leben auch noch mit dazu, dass ein Algorithmus kann das nicht abbilden. Also ich habe es ja eingangs gesagt, technisch geht das. Ob das in der Praxis den Nutzen bringt, den ich mir davon erhoffe, da bin ich jetzt nach meinen Erfahrungen, es sind nur wenige Wochen, echt skeptisch. Also ich würde fast sagen, also man muss schon sehr nerdig sein. Die Systeme werden das irgendwann automatisch können und auch ganz gut können, aber fragt mal euren Energiemanagementsystemanbieter, ob der zum Beispiel weiß überhaupt, wie groß ist denn eigentlich der Wirkungsgrad meiner ganzen Anlage und das auch noch bei unterschiedlichen Lasten und Ladeströmen. Denn es werden in den Datenblättern immer nur die optimalen Werte angegeben. Wie ist denn der Wirkungsgrad, wenn ich das System vielleicht nur mit 1 kW entlade oder nur mit 1 kW belade? Dann ist der Wirkungsgrad nämlich meistens noch schlechter. Also das muss man schon wissen, damit das überhaupt funktioniert. Ich bin da ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtig.
Was für eine Vorstellung hier, Julian. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und diesen ja, Einblick in diese Welt eines Tüftlers. Ganz, ganz toll. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie doch mal einfach in die Kommentare, wie Sie das sehen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den ja, Energiemanagementsystemen? Was sind da für ja, Lade-Entlade-Verluste vielleicht programmierbar? Wahrscheinlich gar keine, aber wie ist Ihre Einstellung dazu? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Macht's gut, bis bald.
Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören.